Willkommen zu Hallo Selbstwert, dem Podcast mit und für Jens Springmann. Ich habe heute Anne Hähnchen zu Gast und wir werden über das Thema Selbstwert und mentale Gesundheit sprechen. Anne, was machst du so? Stell dich uns doch kurz einmal bitte vor.
Ja, hallo Jens, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Psychologin, Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin, um ganz genau zu sein, und arbeite jetzt schon fast seit über 10 Jahren in einem Bereich, in dem es vor allen Dingen darum geht, Menschen mit psychischen Erkrankungen wieder zu helfen, die quasi wieder in ihren Berufsalltag oder in ihren Alltag generell zu bringen, in einem klassisch-therapeutischen Setting. Ja, jetzt könnte man sagen, da gibt es wahrscheinlich viel zu tun. Ja, in jedem Fall. Und trotzdem habe ich so ein bisschen im Arbeiten gemerkt, da gibt es viel zu tun, vor allen Dingen bevor es dazu kommt, dass wir krank werden. Und da wird leider irgendwie viel zu wenig gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, Anne, du hast eigentlich alle Expertise, die es braucht. Kannst du da nicht irgendwie was mit anfangen, um Leuten vorher irgendwie schon was an die Hand zu geben? Es gibt so viel. Warum machen wir das nicht? Warum gehen wir nicht zu Vorsorgeuntersuchungen, was unsere Psyche angeht, genauso wie wir es für den Körper tun? Und das ist quasi das, was ich jetzt gerade tue oder wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen beruflich umzuorientieren. Ich möchte mit Menschen über das Thema mentale Gesundheit reden. Ich möchte Menschen darin stärken, mental gesund zu sein, mit ganz einfachen Kniffen zu zeigen, dass jeder und jede etwas dafür tun kann, damit man gesund bleibt mental.
Ja, das ist ganz interessant, dass du sagtest, wir gehen zu Vorsorgeuntersuchungen. Ich bin jetzt knapp über die 35 drüber. Ja, da kriegt man ja auch die Krebsvorsorge von der Krankenkasse bezahlt. Man kann es natürlich auch schon vorher machen, freiwillig. Und mit der Psyche, oder wenn das man bespricht, du sagst ja mentale Gesundheit, ist es ja ähnlich, dass man hat ja die Signale schon. Und ich habe mich jetzt in den letzten Folgen viel auch über das Thema Emotionen und Gefühle und vor allem auch körperliche Gefühle mit Menschen unterhalten. Und wenn wir mal so richtig in uns reinhören, zeigt uns ja der Körper ganz häufig, wie es uns geht. Nur dem dann auch nachzugehen und dann zu sagen, was kann ich denn vielleicht auch tun, damit es nicht schlimmer wird. Also ist ja auch dann immer quasi persönliche Sache, was jetzt schlimm ist. Aber was machst du da? Also wie gehst du da vor? Was ist jetzt so das, mit dem du arbeitest?
Ich glaube, es geht genau um das, was du gerade gesagt hast, diese frühen Warnsysteme auch ein bisschen kennenzulernen. Und ich glaube, ein ganz großer Trugschluss ist, dass wir Kopf und Körper getrennt voneinander betrachten können. Ja, also wir haben es immer noch so im Kopf. Das eine ist die Psyche, das andere ist der Körper. Geht aber nicht. Also ich meine, alleine die Vorstellung, stellen wir uns doch mal vor, wir nehmen unseren Kopf ab und stellen den daneben. Das ganze Ding, also der ganze Mensch, die ganze Frau, der ganze Mann ist nicht mehr funktionsfähig, funktioniert nicht. Also warum haben wir diese verschobene Vorstellung, dass wir Psyche und Körper trennen können? Ja, also wir können gar nicht anders als ganzheitlich rangucken. Und das bedeutet eben auch, genau hinzuschauen, wie äußern sich denn meine individuellen auch Belastungsfaktoren in meinem Körper, in meinem Kopf, in meinem Umfeld. Es ist nämlich nicht so, dass es nur in mir ist, sondern häufig merke ich das auch um mich rum. Ja, also und da, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem persönlichen Programm, wenn es auch darum geht, wie kannst du selber was für deine mentale Gesundheit, für deine psychische Stabilität tun, für dein Wohlbefinden. Du musst als allererstes dir erlauben, hinzugucken. Und hingucken tun wir nicht gerne, weil hingucken natürlich auch ein Stück weit wehtut. Weil das bedeutet natürlich auch, sich anzugucken, was man nicht so gut kann. Aber das ist essentiell, weil wenn wir nicht gucken, was wir mitbringen und wo unsere individuellen Belastungsfaktoren sind, dann können wir die auch nicht verändern.
Und sich Zeit geben. Also zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben habe ich mir auch ja Gedanken gemacht so über mich und mich auch begleiten lassen. Und wann sind wir denn fertig? Was habe ich denn? Woran können wir denn arbeiten? Was kann ich denn tun? Ja. Und da sagte mein Gegenüber, Zeit. Lass dir Zeit und lass es erstmal auch wirken, weil ich glaube, das ist so dieses eine, zu erkennen, dass es mir vielleicht nicht gut geht mit einer Erfahrung oder auch in einer Situation. Diejenigen, die den Podcast häufiger schon gehört haben, es geht ja um das Thema Selbstwert. Und ich habe das für mich erkannt, dass ich meine Situationen habe, wo sich so mein innerer Kritiker meldet und sagt, das kannst du nicht, da bist du nicht gut genug für, was sollen denn die Leute denken? Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dieses Versagen vor anderen und dann so dieses Schutzlose. Das ist so das, was mich da umtreibt in diesen Situationen. Und das weiß ich. Aber mich jetzt für diese Situation zu wappnen, das braucht wirklich Arbeit. Und ich merke, das ist auch ein fortlaufender Prozess. Und mal, ich bin gespannt, ob ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, ja, es ist mir nicht egal, was passiert. Weil es heißt ja immer, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Aber in meinem Kopf läuft ja immer irgendwie genau dieses Bild des Worst Cases voran.
Total. Und ich glaube, genau darum geht es. Wir arbeiten, wenn es ums Thema psychische Gesundheit geht, immer mit Prozessen. Wir sind quasi nie fertig. Also du fängst immer einen Prozess an, du fängst immer einen neuen Weg an und dieser Weg ist aber nie zu Ende, sondern du musst eher lernen, auch offen dafür zu sein, deine Richtung wieder zu ändern und auch okay dafür zu sein, dass nur weil ich mich heute für Weg links entscheide, ja, darf ich mich morgen sehr wohl für die nächste Abzweigung nach rechts entscheiden. Und es ist völlig egal, ob das dann eben der ganz holprige, stolprige Waldweg ist, aber der tut mir einfach so gut, weil ich im Schatten gehen kann und ab und zu mal die Sonne durch die Bäume durchscheint und ich mich einfach wohlfühle auf diesem Weg, ja, wohl wissend, dass 2 Schritte weiter die schön ausgebaute Autobahn ist, auf die ich mich nur draufsetzen muss mit meinem Auto und ich wäre super schnell da, wo ich vielleicht hin will. Aber der Weg ist vielleicht nicht der entspannteste oder der beste oder der für mich am Ende zu dem tatsächlichen Ziel, wo ich hin will, führe. Und das immer wieder abzuwägen und sich auch zu erlauben, Änderungen vorzunehmen und vielleicht auch in Anführungszeichen Fehler nicht als falsch zu erachten, sondern zu sagen, hey, wenn ich nicht auch mal eine falsche Entscheidung treffe, dann kann ich auch nicht wissen, ob es eine bessere oder richtigere Entscheidung gibt. Und dieses Mindset quasi auch ganz bewusst anzunehmen und zu sagen, es gibt nicht richtig und falsch, es gibt nicht gut und böse, es gibt ganz viele Grauzonen oder ich mache es immer ganz gerne in meinen Beratungen oder Coachings oder Therapien, auch mit Farben. Ja? Du hast auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz oder halt blau, rot, gelb, was auch immer für eine Farbe des Regenbogens du dir wünschst. Sobald du Farbe in diesen weißen Klecks reinmischst, kriegst du das nicht mehr weiß. Und das ist quasi das, was die Realität abbildet. Wir haben nicht weiß und gelb und weiß und blau und weiß und rot. Wir haben nur ganz viele Paletten zwischendurch. Und das ist doch die große Chance beim Thema mentale Gesundheit, dass wir einfach nur für uns rausfinden müssen, was ist denn jetzt meine Lieblingsfarbschattierung? Und die darf heute anders aussehen, als die morgen ist. Und da haben wir so viel Potenzial, so viel Chance. Und alles, was es braucht, und das ist wirklich so eine Grundüberzeugung, die ich habe, alles, was es braucht, ist, dass du dir erlaubst, hinzugucken. Und es ist schwer, das schaffen wir häufig alleine nicht. Und dann bitte hol dir jemanden, der das mit dir machen kann. Bitte hol dir die Unterstützungen. Geh in 3, 4, 5 Gespräche. Dafür braucht es keine Therapie. Dafür braucht es einfach nur gut angeleitetes. Wo stehst du? Was hält dich davon ab, dein Potenzial zu nutzen? Und dann nutze es für dich.
Das mit den Farben, das finde ich ein schönes Bild. Ich habe so an Übergänge gedacht, denn jeder Übergang ist ja auch individuell. Meine 2-jährige Tochter, die fängt ja jetzt auch schon, kleiner Frosch im Hals hier, die fängt ja jetzt mit ihren 2 schon an zu malen. Und das ist ja total individuell. Weil wenn ich mit der Weiß anfange und der Gelb, das ist ein Mischungsverhältnis. Und dieses Mischungsverhältnis ist total individuell. Und ja, ich bin wieder bei mir, so mit dem Thema Selbstwert. Es ist ja eher so eins, dass dieser Übergang, diese Farbmischung von jemand anderem bewertet wird und nicht als die Norm oder nicht als richtig interpretiert wird. Und dann wieder doch bei sich zu sein, das hat ja doch immer was mit Erfahrung zu tun. Wenn ich natürlich gelernt habe, dass meine Farbmischung nie die richtige war, dann ist es egal. Ich kann ja auch mit der Weiß Farbe loslaufen, das ist auch nicht die richtige Farbe, weil ich ja gelernt habe, egal mit was für einer Farbe ich komme, sie ist die falsche. Mhm. Und sich davon irgendwie wieder zu befreien. Und ja, da bin ich bei dir mit diesem Präventiven. Also da einfach auch zu gucken, ich kann mich auch reinsteigern. Und ich glaube, viele Menschen, Und da will ich jetzt gar nicht irgendwie Schubladen aufmachen. Aber die haben sich irgendwann so weit zurückgezogen. Ich habe mir letztes Jahr mich mit Alfred Adler auseinandergesetzt. Sagt dir mit Sicherheit ja auch was. Und dass wir ja selbst auch immer, auch ein Psychologe, wer ihn nicht kennt, sehr, sehr interessant, auch so in dieser Ecke mit Freud und so weiter, aber der eher unbekanntere, habe ich zwei Bücher gelesen und das hat mich eigentlich dazu gebracht, diesen Podcast auch zu starten, weil er sagt, wir es sind nicht immer nur die anderen, es sind auch wir, die sich in einer Situation wohlfühlen, weil wir eine Rolle spielen, die wir gut kennen. Und dieses mit den Fehlern, also wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Das ist aber schade, weil, wie du schon sagtest, so viele Leute dann eben ihr Potenzial nicht nutzen. Ich wollte schon sagen vergeuden, aber das ist es eigentlich gar nicht. Sie nutzen ihr Potenzial nicht. Und da sich helfen zu lassen, ist auch so wichtig.
Und Hilfe bedeutet
wie hilfst immer, du?
Ja,
zum Beispiel.
Entschuldigung. Ja. Hilfe hat immer auch so ein bisschen sowas von hilflos sein. Ja, also wenn ich um Hilfe bitte, dann hat das ja immer so ein bisschen auch diese Konnotation, ich kann das nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es geht da eher um Support. Also da bietet uns tatsächlich auch die englische Sprache manchmal viel schönere Möglichkeiten, es auch auszudrücken. Ja, da sagen wir nicht Help. Wir würden um Support bitten. Und das hat sofort etwas Energetischeres, finde ich, wenn man das so auch ausspricht. Weil natürlich hole ich mir Unterstützung. Jeder sollte sich unterstützen lassen. Und das ist völlig egal, ob es darum geht, dass ich mich mit psychischer Gesundheit. Du hast deine Tochter angesprochen. Klar, ja, wenn du arbeitest, deine Frau arbeitest, was macht ihr? Bringt euer Kind in die Kita. Ist ein Unterstützungssystem. Ja, da würde kein Mensch sagen, wie kannst du, sowas macht man nicht. Nein, es gehört halt einfach mit dazu. Ja, berufstätige Eltern bringen, lassen ihre Kinder betreuen. Wunderbar. Ja, ist auch ein Unterstützungssystem. Aber es kommt darauf an, in welchem Rahmen wir unterwegs sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, auch wenn es ums Thema Psyche allgemein geht. Unser Gehirn hat gelernt zu vergleichen. Unser Gehirn hat gelernt, schnell Entscheidungen treffen zu müssen. Es will effektiv sein, es will effizient sein. Und zwar sofort. Ja, wir müssen einfach, wir sind gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Das passiert ja unbewusst, ob wir wollen oder nicht. Deswegen machen wir Schubladen auf. Unser Gehirn speichert assoziative Netzwerke ab. Ja, egal, ob wir das für sinnvoll oder weniger sinnvoll erachten. Das heißt nicht, und das ist schon auch wichtig, dass wir dann nach diesen Netzwerken oder auch Schubladen denken müssen. Ja, wir sind immer noch selbstbestimmt genug zu sagen, okay, ich merke zwar, dass da jetzt was bei mir ausgelöst wird, aber ich als selbstbestimmte Frau entscheide mich, genau diesen Weg nicht zu gehen, zum Beispiel. Ja, also so entstehen ja auch Stereotype oder unser Umgang mit Stereotypen. Aber das ist wichtig zu wissen. Das heißt, alles, was wir gelernt haben von Geburt an, ist ein Prozess, der uns jetzt als Erwachsene bestimmt in irgendeiner Form. Das stimmt, aber wir sind lernfähig bis ins hohe Alter. Und das ist die super gute Nachricht an der Sache, weil wir nämlich alles, was wir vielleicht auch erlernt haben, wieder verlernen können. Ja, weil wir uns von allem lösen können, was dysfunktional ist. Das ist so ein ganz typischer Begriff in der Psychologie. Ja, etwas, was nicht sinnvoll ist, sich aber irgendwie nicht lösen lässt. Irgendwelche Handlungsstrategien, an denen wir festhalten, obwohl wir genau wissen, das ist so dumm, was du jetzt gerade tust, ja, kenne ich von mir, heute Freitag, wunderbarer Tag, ja, ich habe so eine Liste an Aufgaben, die ich noch vorm Wochenende erledigen muss und das Erste, was kommt, ist, das schaffst du nie, ja, wie machst du das denn? Klassiker, kennen wahrscheinlich ganz viele, ja, und es kommt aber auf mich drauf an, wie ich damit umgehe, natürlich können mich jetzt hier hinsetzen an meinen Schreibtisch und sagen, oh, das kriegst du nie auf die Reihe, ganz furchtbar, am besten ist, du legst alles weg, solltest alles sein lassen, dein Wochenende ist ruiniert, keine Zeit für dich, kann ich machen. Kann aber auch die Entscheidung treffen, okay, und heute um 12.30 Uhr gehe ich in meinen verdienten Feierabend und ich will mich heute in meinen Garten setzen und ich möchte einfach heute noch mir was Gutes tun. Und meine Arbeit kann auch warten. Das ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Sicherlich wird es nicht immer gehen, aber es macht einen Unterschied, wie ich einfach an so eine Situation rangehe.
Ich kenne das auch. Ich habe auch so eine Dysfunktion, so eine Rolle, in die ich mich dann, oder so einen Standpunkt, auf den ich mich dann zurückziehe, weil es für mich ein gelernter Standpunkt ist. Nämlich, wenn in der Teamarbeit ein Konflikt entsteht oder eine Meinungsverschiedenheit oder einfach unterschiedliche Ansichten, auch wie wir jetzt weiter vorgehen vom Prozess her, dann bin ich derjenige, der schweigt, der dann in dem Moment sich zurückzieht. In mir drin denke ich aber, Mann, ich kann mich jetzt nicht mehr beteiligen. Das ist blöd. Der andere oder die andere kriegt jetzt recht. Gesehen werde ich sowieso nicht, aber wie soll der andere mich, also da bin ich jetzt mittlerweile schon an dem Punkt, aber wie soll der andere oder die andere mich denn auch sehen, wenn ich es ihr nicht zeige? Aber diese dysfunktionale Rolle, der Beobachter zu sein, der ja aber dadurch handlungsunfähig wird, das hat ganz lange mich beschäftigt, beschäftigt mich heute noch. Ja, meine Frau, die kann davon ein Lied singen, dass wenn wir irgendwie was planen und ich eine Vorstellung habe, dass ich mich zurückziehe und sage, na entscheid du doch oder dann mach du doch. Letztlich sage ich dann aber ein paar Minuten, Stunden, Tage später, das war blöd und ich hätte es gerne so und so gemacht. Und wenn meine Frau mich dann aber, sie kennt mich ja jetzt schon eine ganze Weile, mal aktiv danach fragt, was willst du denn? Was sind denn deine Pläne? Dann habe ich da keine Antwort, weil das ist nicht die Rolle, die ich gelernt habe. Deswegen ziehe ich mich auf diese dysfunktionale Rolle zurück. Und da habe ich jetzt auch schon vor einer Weile gemerkt, dass das keine gesunde, also wenn wir jetzt über mentale Gesundheit wieder sprechen, keine gesunde Position ist. Aber da dann rauszukommen, und man hat ja schon auch diese Muster, in die man zurückfällt. Und wie du schon sagst, das ist bei uns biologisch auch in einer gewissen Weise drin. Ich bin ja Kreativitätstrainer. Ich gebe Seminare, um Menschen wieder kreativer zu machen. Und da ist es ja ganz häufig der Fall, dass sie erstmal wieder verlernen müssen, was für Muster sie haben. Also ganz häufig im Unternehmenskontext, wenn es dann heißt, ja, aber haben wir schon immer so gemacht oder das funktioniert doch nicht, das davon zu befreien, weil da fängt ja auch schon ein Vergleichen an. Ein Vergleichen mit Erfahrungen aus der Vergangenheit, die sagen oder dass jemand sagt, das geht nicht. Kann aber sein, dass sich irgendwas verändert hat und es sehr wohl funktioniert. Ein total, total spannender Aspekt.
Total. Und zwei Sachen, die total wichtig dabei sind, die du auch angesprochen hast, ist ja, das Erkennen dieser dysfunktionalen Muster ist das eine. Aber das andere ist, ich muss sie kommunizieren. Ich kann sie nicht in die Veränderung gehen. Also das ist wie so ein Dreischritt-Modell, so was ich in meinem Kopf immer habe und in meinen Therapien oder eben auch Coachings bespreche, ist, wir haben diesen Erkennungsprozess, also das Beobachten, das Erkennen, was ich mitbringe. Und dann ist es aber wichtig, das, was ich erkannt habe, auch an mein Gegenüber weiterzugeben. Weil woher soll die oder der denn wissen, zum einen, wie es mir geht, was ich kann und was ich vielleicht auch nicht kann. Und das vielleicht auch ganz gut ist, dass ich das nicht kann. Ja? Oder vielleicht auch nicht machen möchte. Und im nächsten Schritt ist das nämlich die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt Verhalten verändern kann. Weil wenn ich das nicht tue, wenn ich das nicht an den Mann oder an die Frau bringe, dann habe ich auch keine Chance. Dann kann ich so viel tun, wie ich will. Und dann wäre ich frustriert, dann fühle ich mich handlungsunfähig. Und dann weiß ich eben nicht, wie es weitergeht. Und das, was du gerade jetzt auch noch angesprochen hast, dieses Thema mit den Mustern, in alte Muster verfallen, wie oft sagen wir, kann man jeder sich beobachten, das ist immer so. Das wird nie funktionieren. Ja? Wir sagen nicht sehr häufig. Ja? Wir sagen nicht eventuell. Ja? Sondern wir sagen immer. Wir sind, auch das ist hirnphysiologisch relativ einfach, ja, Kategorien, wir wollen eine schnelle Entscheidung, schwarz-weiß. Ja? Und es gibt aber nicht schwarz-weiß. Es gibt ganz viel Gelb, ganz viel Rot, ganz viel Lila, Blau, Pink, was auch immer, such dir eine Farbe aus. Da komme ich immer wieder auf mein Farbbild zurück, das liebe ich tatsächlich total. Ich finde es aber so eindrücklich, weil es im Grunde genommen so einfach ist. Und das ist wirklich meine Grundüberzeugung. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die schwer, schwer, schwer psychisch krank sind, die es nicht geschafft haben, früh mehr aus dem Bett auszustehen. Ja? Und alle die haben es in sich, wieder handlungsfähig zu sein. Ja, das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist möglich. Und jetzt stell dir doch mal vor, was wir für ein Potenzial haben, wenn wir dasselbe mit Menschen tun, die psychisch gesund sind, die einfach nur in Anführungszeichen belastet sind durch ihren Familienalltag, durch ihren Arbeitsalltag, durch alles, was uns im Alltag so einfach belastet. Das haben wir. Ja, wir alle haben mehr oder weniger Stress. Welches Potenzial? Wahnsinn! Warum nutzen wir das nicht? Also da merke ich, zum einen kriege ich da total Lust, weiterzumachen, auch damit zu arbeiten. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, was fehlt? Warum tun wir das nicht? Also da wäre ich fast so ein bisschen auch ärgerlich und wütend und denke mir, warum gehen wir nicht diesen, in Anführungszeichen, einfachen Weg?
Meine Einstellung dazu ist, weil wir uns wohlfühlen in diesen dysfunktionalen Rollenbildern. Und ich habe das an mir selbst festgestellt, ich kann mein Umfeld verändern. Also im Job, wenn man zum Beispiel im Job unglücklich ist, wegen einer Führungskraft zum Beispiel. Mhm. Ich gehe in die nächste Firma und es liegt an mir, wie ich den Job gestalte. Und manchmal haben die Führungskräfte gar keine Chance, weil ich mich in diese dysfunktionale Position wieder begebe. Und dann sage ich, oh, der Chef ist schon wieder scheiße. Mhm. Er ist vielleicht auch blöd. Ja? Also ich will jetzt gar nicht den Chef davon freisprechen. Aber ich habe dazu auch meinen Beitrag, den ich leiste. Aber du jetzt auch in deiner Arbeit, dieser Erkenntnisgewinn, weil das daran arbeiten ist das eine, aber dieser Erkenntnis oder zu diesem Erkenntnis zu kommen, Erkenntnisse, ist ja auch wieder vielschichtig. Wie gelingt das? Denn braucht es da den Spiegel, der einem vorgehalten wird? Oder wo so in deiner Erfahrung jetzt auch, beziehen wir es mal auf das Thema Selbstwert vielleicht, um das dann nochmal konkret mit dem Thema zu verknüpfen, dass wenn jemand ständig an sich hadert und in diesen Zweifel auch hineingeht. Es gibt ja auch noch die verschiedenen inneren Rollen nach Scholz von Thun, nicht nur den inneren Kritiker, aber das aufzuzeigen, ist das eher so ein Spiegelvorhalten, das zu einer Erkenntnis dann führt, oder gibt es da noch andere Wege? Was sind so deine Erfahrungen?
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was hoch individuell ist, auch und abhängig von der Person, mit der du das tust. Mhm. Also auch wir Therapeutinnen oder Coaches sind natürlich Individuen. Und zum einen haben wir gelernt, auf eine gewisse Art und Weise Fragen zu stellen. Und zum anderen glaube ich aber auch tatsächlich, also da kann ich jetzt mal von mir sprechen, ich bin einfach auch tatsächlich eine Person, der es leicht fällt, mit Menschen auf so eine Art und Weise in Austausch zu gehen. Und eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass du in irgendeiner Form eine Beziehung zu deinem Gegenüber hast, auch in diesem, in Anführungszeichen, professionellen Setting. Wir wissen ja aus der Therapieforschung, wenn wir uns Meta-Analysen angucken, ein Drittel von Therapieerfolg ist die therapeutische Beziehung, also die Art und Weise, wie Klient, Patientin und Therapeutin miteinander in Beziehung stehen, ob die sich mögen, ob die sich sympathisch sind, mehr ist es nicht. Das ist genauso viel wie die Therapiemethode. Mhm. Und dann haben wir noch ein Drittel Faktoren, wo wir nicht wissen, woran es liegt. Ja? Also das heißt, alleine, das ist jetzt grob, wenn man sich die Zahlen anguckt, weichen die so ein bisschen minimal ab, aber ich denke, zu ungefähr in Vorstellungen reicht es zu. Das ist ein Wahnsinn. Und am Ende geht es genau darum, das, was ich tue, ist, ich bin einfach authentisch in dem, was ich tue, als Person und als Therapeutin. Und da gehört es dazu, den Spiegel vorzuhalten. Da gehört es auch dazu, kritisch zu hinterfragen. Und wenn ich Erstgespräche mit Klientinnen führe, dann ist eines meiner ersten Sätze immer, ich bin nicht ihre Freundin. Sie werden immer, und da benutze ich das Wort immer, eine ehrliche Rückmeldung von mir bekommen. Ich bin transparent in dem, was ich tue. Und wenn das, was wir besprechen, bei mir was auslöst, wo ich denke so, wow, 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 stopp mal kurz, das geht so gar nicht. Und das habe ich ganz oft. Dann melde ich das zurück.
Ja. Ich finde aber auch, das ist ja auch deine Aufgabe. Also das bewusst vielleicht auch mal, mit Spiegel meine ich auch mal eine Irritation, dass jemand mal dann auch damit alleine gelassen wird und darüber nachdenkt und dann vielleicht die Möglichkeit hat, wieder in die Interaktion mit dir als Therapeutin dann zu gehen. Weil manchmal braucht es ja auch die Irritation, weil wenn wir uns dann immer nur sagen, ja, alles ist gut und es ist genauso richtig, nee, es ist ja anscheinend nicht richtig, weil sonst wäre die Person ja nicht bei dir oder hätte sich auch dazu entschieden, ein Gespräch zu suchen.
Aber Irritationen tun halt weh. Mhm. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir wollen nicht verletzt werden. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte auch, dass es mir gut geht. Aber zur Veränderung brauchen wir häufig diese Momente, wo wir an unsere Grenzen gehen und an unsere Grenzen kommen. Und da ist es super wichtig, dass wir eine Begleitung haben, die uns da mitführt. Ja, also ein ganz wichtiger Aspekt ist dieses, ich pushe meine Klientinnen nicht in eine Richtung, sondern ich lasse die gehen und ich begleite die. Habe aber die Augen offen nach links und rechts, oben und unten, diagonal, vertikal, wo auch immer du hingehen möchtest. Und wenn die in diesem Prozess an den Punkt kommen, wo ich etwas anderes sehe, dann spiegel ich denen das zurück. Und nicht, indem ich denen sage, also ich würde jetzt nach links gehen, sondern indem ich die frage, okay, wo schaust du jetzt gerade hin? Und warum schaust du da jetzt gerade hin? Und dann kommen wir ganz schnell irgendwann in diesem Prozess auf den Punkt, naja, weil das ist halt mein Muster. Ich habe halt gelernt, dann den Mund zu halten. Nehmen wir doch mal dein Beispiel, Jens. Ja? Du hast halt gelernt, ich bleibe dann ruhig. Ich sage dann mal lieber nichts. Ja, so aus diversen Gründen. Ja, vielleicht zum einen will ich mich anecken, zum anderen fühle ich mich dann vielleicht auch unwohl, habe ich Angst. Ich weiß auch gar nicht so richtig, ob ich das Richtige sage. Ich will mich ja auch irgendwie nicht bloßstellen lassen und so weiter und so fort. Und dabei vergisst du, dass es ja links und rechts vom Weg noch so viele schöne Sachen gibt. Überleg mal die tolle Blume auf der rechten Seite, die du hättest sehen können, wenn du dir erlaubt hättest, deinen Blick zu wenden. Kannst du aber in dem Moment nicht. Und dafür bin ich da. Ich bin dann diejenige, die sagt, ich würde jetzt an ihrer Stelle mal nach links oder rechts gucken. Oder hast du dir mal überlegt, wie es aussieht, wenn du einfach nur mal aufmachst?
Mhm.
Von oben drauf gucken.
Da gibt es für mich dann eben auch genau diese, nee, ich habe schon Abstufungen im Kopf gehabt, aber irgendwie hat das mit Stufen gar nichts zu tun. Aber ich habe mir auch hier auf meinen Zettel geschrieben, mentale Gesundheit, psychische Gesundheit. Du sagtest, wenn wir die, ich sag mal noch, psychisch Gesunden dazu bekommen, dass sie mental gesund werden, dass da so viel Potenzial drin steckt. Und ich erlebe das so in der Auseinandersetzung, ja, das, ich sag mal, eine Unterstützung. Und ich sage nicht Hilfe, sondern eine Unterstützung. Das ist ja auch eine Unterstützung, denn dieses Wort Unterstützung, ja, wenn man sich jetzt irgendwie mal die Stützen, wenn man operiert wurde, wie heißen sie denn? Mir fehlt gerade dieser Begriff, wenn man nicht laufen kann. Auf diese Armstützen.
Wenn jemand ein Bein gebrochen hat?
Ja.
Wie sagt man denn dazu? Ja, Armstützen?
Schau, wir suchen beide danach. Krücken. Es sind die Krücken. Die hat man ja auch für eine Phase. Also die hat man für eine Phase, weil sie einen unterstützen, wieder laufen zu lernen.
Mhm. Und dann hast du am Anfang zwei, dann eine und immer
mehr. Und ich finde, wenn du das genau so auch annimmst, dass ich sag mal, egal ob Therapeut oder es kann ein Coach sein oder es kann auch einfach mal eine Freundin sein, weil viele reden ja dann gar nicht darüber. Und ich merke, wie sehr ich wachsen durfte und immer noch darf, indem ich Themen anspreche. Ich habe mal gelernt, den Satz, benenne, was ist. Mhm. Und sei wohlwollend mit dem Gegenüber, aber auch wohlwollend mit dir selbst. Bin ich nicht immer, ja, also so gut bin ich dann auch nicht. Aber ich durfte auch wachsen, indem ich mich mitgeteilt habe. Und ich finde auch so dieses Thema, mich jemandem anderen anzuvertrauen, das ist wichtig, weil es eine Unterstützung ist. Und ich habe aber immer noch so den Eindruck, weil wir über mentale Gesundheit auch gesprochen haben, dass viele Leute sich das nicht eingestehen, weil es dann heißt, oh, ich setze mich doch nicht mit mir auseinander und zum Therapeuten zu gehen, zum Nervendoktor, Seelenklempner, das brauche ich gar nicht. Das ist aber auch irgendwie so eine Rolle, die wir gelernt haben, dass ich da nicht hingehen kann, darf, soll. Aber diese Unterstützung, und wenn sie nur eine kurze Zeit auch jemanden begleitet, diese Unterstützung, kann ja viele Impulse auslösen. Und da bin ich gerade auch an dem Punkt, das zu suchen ist wichtig. Und ich hatte mir in unserem Vorgespräch noch aufgeschrieben, naja, wir sind jetzt gerade in der Pandemiephase und viele haben gerade den Bedarf. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wir haben auch über die Jugendlichen in der Pandemie gesprochen. Und da ist es halt irgendwie schade, weil da ist der Bedarf sogar höher als das Angebot, das es an Unterstützung gibt.
Das Problem hast du bei Erwachsenen auch tatsächlich, wenn wir rein klinisch, pathologisch drauf gucken, also die klassisch psychotherapeutische Arbeit oder auch die Fachärzte machen im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie, die sind maßlos überlaufen. Du kriegst keine Termine und das ist völlig egal, ob du Kind, Jugendlicher oder Erwachsene bist. Mhm. Deswegen finde ich es auch jetzt mal unabhängig von der Pandemie, und die Pandemie zeigt uns sicherlich, dass im Grunde genommen jeder von uns einen Bedarf hat, weil wir alle gerade durch die Pandemie einfach viel mehr auch mit unseren eigenen Grenzen konfrontiert sind, auch gerade was unsere psychischen Belastungsfaktoren angeht, es einfach auch aushalten zu müssen, fremdbestimmt zu sein, das kennen wir nicht. Ja? Aber plötzlich sind wir fremdbestimmt, plötzlich sagt uns einer, das darfst du nicht tun. Ja? Kennen wir nicht. Oder die wenigsten von uns kennen das. Mhm. Aber das wirklich Wichtige an der Sache ist, wenn wir frühzeitig anfangen, uns zu erlauben, hinzuschauen und zu erkennen, dass wir belastet sind, dann führt das, und davon bin ich wirklich überzeugt, auch langfristig, mittel- und langfristig dazu, dass wir eben diesen Gang zu einem Unterstützersystem auch entstigmatisieren. Und das ist doch eigentlich so ein ganz großes Ziel. Die Frage ist immer so ein bisschen, warum macht man das jetzt eigentlich? Jetzt kann man sagen, ja, man hat eine Expertise, man will Leuten helfen. Das ist ja so der Klassiker, wenn es darum geht, warum wird man jetzt irgendwie vielleicht auch Psychologin? Ja, kriegt man ja häufig die Antwort, ja, man will Leuten helfen. Und ja, das kann ich jetzt auch nicht irgendwie komplett verneinen. Es ist natürlich so, ich arbeite gern mit Leuten und ich finde es genau diesen Erkennungsprozess, den wir jetzt gerade auch so ein bisschen besprechen, das ist der, den ich total spannend finde, andere dabei zu begleiten, zu sehen, wie es bei denen so aha macht, ja, und wie die dann auch von alleine irgendwie ins Tun kommen. Und ich habe gar nicht so wirklich viel gemacht. Ich habe die einfach nur begleitet. Ich habe sie einfach nur unterstützt. Aber das bisschen hat halt eben gereicht. Und wenn ich mir jetzt wieder vorstelle, wenn wir das schaffen würden, das zu lösen von psychischen Krankheiten, oh weia, ja, dann bin ich verrückt. Haben wir so viel Potenzial. Ja, wenn du dir das Bein brichst, gehst du auch zum Facharzt und lässt dich nicht von deinem Hausarzt verarzten. Ja, aber wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du so müde bist, dass du nicht mehr kannst, wenn du früh vielleicht nicht mehr aufstehen kannst, wenn du dich erschöpft fühlst, wenn du dich fragst, ob dein Leben noch einen Sinn macht, dann bleibst du zu Hause im Bett liegen und tust nichts, weil es ja oh so peinlich ist. Und dann denke ich mir so, nein, genau dann ist es wichtig. Und dann ist es auch wichtig für die Systeme, die ringsrum sind. Und da kommen wir jetzt dann auch in den Kontext Unternehmen. Ja, so wichtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als das eigentliche Potenzial von auch Firmen zu sehen. Darum geht es doch. Und wenn du es schaffst, dass es denen gut geht, dass du denen die Möglichkeit gibst, ja, an sich zu arbeiten, auf sich zu achten, dann ist das ja quasi, also das, ich stelle mir gerade wie so ein Feuerwerk, so eine Explosion vor, ja, also welche Möglichkeiten wir da drin hätten. Und das würde eben auch dazu führen, dass es uns nicht peinlich sein muss, wenn wir ausgebrannt sind, wenn wir erschöpft sind, sondern dass es auch da aus der Krise eine Chance werden kann. Und das ist so ein bisschen auch so, was ich für mich aus Corona rausgenommen habe, das hast du jetzt gerade auch angesprochen. Jede Krise ist eine Chance. Und diese Chance müssen wir halt einfach nur für uns nutzen, erkennen. Und dann sind wir auch wieder handlungsfähig in dem, was wir tun.
Das ist schon fast so ein gutes Schlusswort, das du jetzt reingestreut hast. Wir blockieren uns häufig, glaube ich, auch einfach nicht gegenseitig, das auch. Aber wir blockieren uns häufig im Leben selbst. Also das habe ich auch lange Jahre jetzt in der Rückschau auch an mir gesehen. Nur vor ein paar Jahren hätte mein jüngeres Ich gesagt, was willst denn du? Was ist das für ein Quatsch? Und ich lade da nur jeden dazu ein und da einfach auch mal so Glaubenssätze zu hinterfragen. Denn mein Glaubenssatz war lange, sei stark und du schaffst es nur allein. Und dann suchst du keine Unterstützung. Anne, ich bedanke mich für unseren Austausch. Ich durfte erfahren, dass das erste Podcast-Gespräch ist, mit Bravour gemeistert.
Ja, vielen herzlichen Dank, hat richtig Spaß gemacht, Jens. Vielen Dank für die Anfrage.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch.
Ciao.
Ciao.